Guten Morgen zusammen. Wir sind heute angekommen beim letzten Propheten, der 12 kleinen Propheten. Wir sind angekommen beim letzten der 3 Propheten, die nach der babylonischen Gefangenschaft aktiv gewesen sind. Es waren ja nur 3, der Haggai, der Sacharja und der Malachi. Und alle 3 haben in ihrem Ruf, in ihren Predigten den Ruf zur Umkehr und dann aber auch die Verheißung des Segens. Bei Haggai hatten wir das gesehen, der rief zur Umkehr, weil sich Israel nur noch um ihre eigenen Sachen kümmerten und das Haus des Herrn vernachlässigten. Und dann ermutigte er sie und rief ihnen im Auftrag Gottes zu, seid stark, von diesem Tag an will ich segnen. Sacharja hat sich dann dem Haggai angeschlossen, die haben sich überschnitten in ihrer Dienstzeit und der Sacharja ruft auch zur Umkehr auf, denn Israel resignierte ja. Sie fürchteten ihre Feinde, sie lebten nicht mehr so, wie sie vertrauten Gott nicht mehr. Und Sacharja rief sie zur Umkehr auf und gleichzeitig gab er ihnen Gottes Verheißung weiter. Auf eure Kraft kommt es gar nicht an, sagt Gott zu ihnen. Er sagt, durch meinen Geist, nicht durch Heer oder Kraft, durch meinen Geist soll es geschehen. Und der letzte dieser 3 Propheten, der predigt nach demselben Muster, der Malachi. Predigt nach demselben Muster, der Ruf zur Umkehr und dann die Verheißung des göttlichen Segens. Aber bei Malachi, da geht es nochmal so richtig ans Eingemachte, nochmal so richtig zur Sache. Und das sind manchmal unangenehme Predigten. Unangenehme Predigten für beide, für den Prediger und auch für die, die zuhören. Der Evangelist Campbell Morgan, der berichtet von einem Prediger in England, der fragte einmal einen berühmten Schauspieler in England, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dir und mir? Du trittst Abend für Abend auf mit Fiktion, mit irgendwas, was du dir ausgedacht hast und die Menge strömt dir zu. Und ich predige grundlegende, unveränderliche Wahrheiten und die Menge strömt mir nicht zu. Hier ist, was der Schauspieler geantwortet hat. Er hat gesagt, das ist ganz einfach, ich kann dir den Unterschied sagen zwischen uns. Ich präsentiere meine Fiktion, als wäre sie Wahrheit. Und du präsentierst deine Wahrheit, als wäre sie Fiktion. Und das wollen wir nicht tun. Menschen bleiben manchmal dem Evangelium fern und damit Jesus fern, weil die biblische Wahrheit wie ein Märchen vorgestellt wird, verkündigt wird. Da wird viel von all dem Schönen und Blumigen gesprochen, ohne Ruf zur Umkehr. Der Prophet Malachi fürchtete sich nicht, neben dem Ruf zur Umkehr von speziellen Sünden auch die Verheißungen Gottes dann weiterzugeben. Und darum soll es heute gehen. Es gibt sicherlich, wenn wir das Buch Malachi, je nachdem welche Bibelübersetzung, der Inhalt ist der gleiche, die einen teilen es in 3, die anderen in 4 Kapitel auf. Wenn wir die 3 Kapitel nehmen, dann sind da sicherlich mehr als 3 verschiedene Sünden drin, die Israel auf sich geladen hat, von denen Malachi zur Umkehr ruft. Aber wir lesen nicht das ganze Buch heute, es geht ja darum, einen Überblick zu bekommen über diese 12 kleinen Propheten und den Inhalt der Bücher. Von daher, wir nehmen uns aus jedem Kapitel das raus, was in besonderer Weise betont wird und werden uns das jeweils anschauen. Lass uns nochmal beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken für dein Wort. Dein Wort ist uns als Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Und es bringt uns ans Ziel, wo wir alle hinwollen. Und dein Wort ist auch schärfer als jedes zweischneidige Schwert, Herr, und trennt das, was wir gar nicht trennen können. Und ja, es zeigt uns deinen Weg auf. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass deine Gedanken Gedanken des Guten sind. Barmherzige Gedanken. Gedanken, die uns segnen und helfen sollen. Herr, und so öffne unsere Herzen, dass wir sie heute Morgen so verstehen und dass wir deine Güte darin sehen. Amen. Wie gesagt, aus jedem Kapitel so einen bestimmten Punkt, den Israel wo Israel sich verschuldet hat, versündigt hat. In Kapitel 1 ist Israels Schuld, dass sie Gott nicht ehren und ihn nicht fürchten. In Kapitel 2 spricht Maleachi Israels Schuld an, dass sie die Ehe nicht nach Gottes Willen beginnen und auch nicht nach Gottes Leben, nach Gottes Willen führen. In Kapitel 3 ist Israels Schuld, dass sie Gott ihre Finanzen vorenthalten. Ja, das sind schon heftige Sachen, ne? Aber bevor jetzt einige von euch aufstehen und rausrennen und denken, das wird die schlimmste Gerichtspredigt der letzten 3 Jahre, die ich gehört habe, möchte ich euch ein paar Verse vorlesen, mit denen das Buch Maleachi abschließt. Und auch am Anfang werden wir gleich noch einige interessante Verse lesen. Aber nachdem Maleachi Kapitel 1, Kapitel 2 und Kapitel 3 gepredigt hat und zur Umkehr aufgerufen hat, ist das Volk eben nicht weggelaufen, sondern sie haben sich darauf eingelassen, was Gott ihnen gesagt hat, und sie haben sich das zu Herzen genommen und sie sind umgekehrt. Und dann schließt der Maleachi nämlich mit folgenden Worten ab. Maleachi 3, Vers 16, Vers 17 und Vers 20. Da heißt es, da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten, und der Herr achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben, für die, welche den Herrn fürchteten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Vers 20. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Wenn Gott uns heute Morgen wirklich das eine oder das andere klar machen sollte, wenn er den Finger auf irgendwelche Stellen in unserem Herzen legt, dann sollen und dann dürfen wir uns korrigieren lassen und dürfen dann den Segen von Gott erwarten, von dem wir gerade gelesen haben. Vers 20. Euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie die Kälber aus dem Stall. Ich weiß jetzt nicht, wer von uns rauskommen möchte und hüpfen wie die Kälber aus dem Stall. Aber vielleicht hat der ein oder andere von euch das schon mal gesehen. Wenn die Kälber, vielleicht sogar die im Winter geboren wurden, wenn die im Frühjahr dann das erste Mal aus dem Stall auf die Weide gehen, die hüpfen tatsächlich, stellt man sich nicht vor, sogar die Kühe hüpfen dann, weil sie sich freuen, nach dem Winter aus dem Stall, in dem sie eingeschlossen waren und nur Heu gekriegt haben, raus können im Frühjahr und auf die grüne Wiese. Und die springen tatsächlich und hüpfen hier, wie es heißt, hüpfen wie die Kälber. Das sind Freudensprünge. Und dann geht es in dem Vers ja auch um die Sonne der Gerechtigkeit, die uns aufgeht. Um Heilung, die unter ihren Flügeln ist. Und dann um diese Freudensprünge. Und das werden die erfahren, die sich einlassen auf das, was Maleachi dem Volk Gottes zu sagen hat. Und der Segen, der ist es wert, auf das zu hören, was Maleachi eben dem Volk weitergibt. Der erste Ruf zur Umkehr wird mit einem Zuspruch Gottes eingeleitet. Lass uns die Verse 1 bis 5 lesen in Maleachi 1. Dies ist die Last, das Wort des Herrn an Israel durch die Hand Maleachis. Ich hab euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr? Dennoch habe ich Jakob geliebt. Esau aber habe ich gehasst und sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Wenn aber Edom sagt, wir sind zwar zerstört, wir wollen aber die Trümmer wieder aufbauen, so spricht der Herr der Heerscharen, sie mögen bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Land der Gesetzlosigkeit und das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Wenn eure Augen das sehen, so werdet ihr sagen, der Herr sei hochgepriesen über Israels Grenzen hinaus. Bevor der Allmächtige Israel auf ihre Sünde hinweist, erinnert er sie hier an seine Liebe und an seine Erwählung und an den Segen, den er für sie bereit hat. Lass uns also, selbst wenn durch den Text heute Morgen Ermahnung Gottes kommt, lasst uns diese Ermahnung immer auf dem Hintergrund dessen sehen, dass Gott uns erwählt hat, dass er uns möchte, dass er uns liebt, dass er uns Gutes tun möchte, dass er Segen bereit hat für uns. So, und damit kommen wir zum ersten Kapitel, wo Gott Israel ihre Schuld vorhält, und zwar die Schuld, Gott nicht zu ehren, ihn nicht zu fürchten. Frage an euch, rhetorische Frage, bitte nicht laut antworten, aber in euren Herzen antworten. Frage, ehrst du Gott? Fürchtest du Gott? Das ist das, was Gott dem Volk vorwirft. Du ehrst mich nicht, du fürchtest mich nicht. Ehrst du Gott? Fürchtest du ihn? Keine übereilte Antwort. Ja, ich fürchte ihn oder nee, ich fürchte ihn nicht. Fürchtest du ihn, ehrst du ihn? Versuch mal den Satz fortzuführen. Ich ehre Gott, weil... Okay, wodurch ehrst du Gott? Oder ich fürchte Gott, denn... Was kommt dir da für eine Antwort in den Sinn? Das sind so Sachen, ne? Gott zu ehren und Gott zu fürchten. Mit dem Fürchten haben wir sowieso ein bisschen Probleme. Das ändern wir schnell dann ab in Ehrfurcht. Das sind so Sachen, die man nicht so recht packen kann. Oder wo man überlegen muss, wie definiere ich das, dass ich Gott ehre oder fürchte? Ich meine, gut, wir sind alle heute Morgen hierher gekommen. Einige von uns sind im Livestream, die sitzen zu Hause, die nehmen auch teil in dieser Form am Gottesdienst. Aber Gottesdienstbesuch an sich ist ja kein sicheres Zeichen, dass ich Gott fürchte. Das ist vielleicht ein Zeichen, dass ich an Gott glaube, vielleicht ein Zeichen, dass ich Gott suche, aber keine Garantie, dass ich ihn fürchte. Oder Gott zu ehren, gut, wir haben eben super Lieder gesungen. Im ersten Lied kam sogar im Chorus, ich weiß nicht mehr genau den Titel, kam drin vor, dass wir Gott ehren und fürchten. Aber dadurch, dass wir unsere Stimmbänder schwingen lassen, fürchten und ehren wir Gott ja nicht. Ich kann hier vorne sitzen, ich weiß nicht, ob ihr das auch könnt, aber ich kann das. Ich kann hier vorne sitzen und kann an irgendein Event morgen denken und weil ich das Lied kenne, kann ich es mitsingen. Und frag mich hinterher, was habe ich denn da überhaupt gesungen? Also was ich sagen will, ist, Gott zu singen, Loblieder zu singen, ist keine Garantie, dass ich ihn wirklich ehre. Gott beschreibt, was es bedeutet, ihn nicht zu ehren und nicht zu fürchten. Die Verse 6 bis 8 in Malachi 1. Hier wird also das Gegenteil beschrieben, wie ich Gott nicht ehren fürchte. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Heerscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Bring es doch deinem Statthalter da. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten? spricht der Herr der Heerscharen. Gott vermisst hier die Ehre, die ihm als Vater zusteht, und die Furcht, die ihm als Herr zusteht. Und Gottes Volk tut unschuldig und fragt, ja, wie haben wir uns denn versündigt? Die tun, als hätten sie alles richtig gemacht. Und Gott muss ihnen erklären, dass sie es nicht richtig gemacht haben. Ihr habt verdorbenes Brot geopfert, sagt er ihnen hier. Ihr habt für mich nur das Zweitbeste übrig gehabt, was euch zur Verfügung stand. Ihr habt blinde Schafe zum Opfer gebracht. Ihr habt lahme Schafe zum Opfer gebracht, die nichts mehr wert waren. Die waren für mich. Das, was ihr nicht mehr verwerten konntet. Ich versuche mich in die Situation der Israeliten hineinzuversetzen. Und ich bekenne, so ein bisschen kann ich das nachvollziehen. So ein bisschen kann ich das tatsächlich nachvollziehen. Ich finde, das ist menschlich verständliches Denken. Da ist ein sonst gesundes Schaf. Volle Wolle. Gutes Futter. Sieht gesund und kräftig aus. Hat die Augen offen. Ist aber blind. Aber das sieht man nicht. Das sieht man nicht, dass das blind ist. Vielleicht am Gehen oder am Verhalten. Aber ansonsten, das Schaf sieht super aus. Und ist auch sonst gesund. Für den Besitzer ist dieses Schaf eher eine Last. Eher nutzlos. Ja, und als Opfer für den Herrn muss es ja sowieso getötet werden. Also kann ich doch die Schafe, die mir nützlich sind, die kann ich doch behalten. Und dieses toll aussehende Schaf, wo man nicht sieht, dass da irgendwas falsch ist, das kann ich doch zum Opfer geben. Wird doch sowieso getötet. Oder verunreinigtes Brot. Es muss übrigens nicht unbedingt Brot sein. Das Wort Brot kann hier für Opfer stehen. Da brachte mal Gott etwas, das sah wie ein Opfer aus, aber es war nicht akzeptabel. Es war nicht gut, es war nicht rein, es war unheilig. Und der Grund, warum man Gott nicht das Beste gab, war eben mangelnde Gottesfurcht. So sagt Gott das. Das ist mangelnde Gottesfurcht. Das Wort Furcht hat also schon seine Berechtigung, wenn man das hier so liest. Wir können auch sagen, mangelnde Ehrfurcht. Aber das Wort Furcht ist schon richtig hier drin. Es fehlt einfach das Bewusstsein, dass Gott nicht nur würdig ist, unser Vollkommenstes und unser Bestes zu bekommen, sondern dass ihm unser Gehorsam zusteht. Gott hat gesagt, wie wir leben sollen, was wir ihm geben sollen, was ihm zusteht, wie gut oder wie es sein soll. Und Gott ist würdig, dass wir ihm gehorsam sind. Und das machte Israel anders. Das ist die große Schuld, die Israel auf sich geladen hat, indem sie ihm Opfer brachten und die waren es nicht wert. Und sie redeten sich ein, dass das eigentlich genug sei. Dass das ja eigentlich was Gutes sei, was sie Gott brachten. Israels Schuld in Kapitel 1 ist, sie ehrten Gott nicht und sie fürchteten ihn nicht. Kapitel 2 ist ganz aktuell. Obwohl Kapitel 2 oder Maleachi generell wurde ja 2500 Jahre vor der heutigen Zeit geschrieben. 2500 Jahre vorher und trotzdem ganz aktuell. Warum? Weil die Sünden der Menschheit sich nicht geändert haben. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir überall, wie das war, wo sich die Menschen damals mit versündigt haben, damit versündigen sie uns sich heute noch. Kapitel 2 ist Israels Schuld, ihre Ehe nicht nach dem Willen Gottes zu beginnen und nicht nach dem Willen Gottes zu führen. Kapitel 2 beginnt auch mit einer Anklage gegen die Leviten und die Priester. Die Leviten gehörten auch zum Priester und Leviten gehörten zum Stamm Levi. Und die Leviten waren praktisch die Helfer, der Priester, die ihnen zugearbeitet haben. Und Gott erinnert die Leviten an ihren Vorvater, an den ersten Levit, an Aaron und sagt da in Maleachi 2, Vers 5 bis 7, mein Bund mit ihm, also mit Levi, war Leben und Friede. Und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete. Und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen. Denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Ihr aber seid vom Weg abgewichen. Ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Heerscharen. Also das hier, das sind ganz ernste Worte an alle, die Gottes Wort verkündigen und an andere weitergeben. Ernste Worte an Leute wie mich, die vorne stehen. Ernste Worte an andere, die vielleicht nicht vorne stehen und trotzdem irgendwie Gottes Wort verkündigen, weitergeben. Aber grundsätzlich glaube ich, das ist nicht nur ein Wort an die Priester, ich nenne das jetzt mal Priesterkaste, an die Nachkommen Levis damals, denn das Neue Testament lehrt das allgemeine Priestertum. Das heißt, wir alle sind Boten Gottes, wir alle sind Zeugen Jesus, sind Licht in der Welt, sind Salz in der Welt. Da gibt's nicht mehr die Priester, die oben stehen und das Volk, das unten steht, wie im Alten Testament, sondern wir alle sind Boten Gottes in dieser Welt. Und von daher glaube ich, dass es sehr legitim ist, dass wir sagen, diese Worte, die gelten uns allen. Wem geistliche Verantwortung gegeben ist, von dem wird auch Rechenschaft gefordert. Das sagt die Bibel auch, sagt auch das Neue Testament. Damals waren es die Leviten im Alten Testament und offensichtlich zur Zeit des Maleachi waren das schlechte Vorbilder für das Volk. Ja, und aus den Büchern Esra und Nehemia, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, die haben wir vor ein paar Jahren mal durchgenommen. In den Büchern Esther und Nehemia, da wissen wir, dass das Eheleben der Priester damals genauso sündig war wie das Eheleben des Volkes. Die waren keine Vorbilder mehr. So, was genau wirft Gott den Priestern und dem Volk in Maleachi 2 vor? Wir haben drei konkrete Aussagen oder Anklagen Gottes durch Maleachi in Kapitel 2. Das erste ist in Maleachi 2, Vers 11. Da heißt es, Juda hat treulos gehandelt und einen Gräuel verübt in Israel und Jerusalem, denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Offensichtlich geht es hier um die Beziehung Gottes zu seinem Volk. Und das wird oft in der Bibel, sowohl im Alten Testament wie auch im Neuen Testament, mit der Ehe verglichen. Die Ehe ist ein man kann sagen, ein Abbild von Gottes Beziehung, Gottes Bund mit seinem Volk. Sogar der Paulus vergleicht das in Epheser 5. Lest euch das mal durch. Da wird gesagt, dass der Bund Gottes dass der Bund der Ehe verglichen werden kann mit dem Bund Gottes mit seinem Volk. Was Gott hier verurteilt in seinem Wort, ist die Tatsache, dass Israel sich versündigt hat, indem sie die Töchter der Heiden angenommen hat. Mit ihnen eine Ehe eingegangen ist. Die Töchter fremder Götter, so wird's hier beschrieben. Und wir verstehen, was das bedeutet, ne? Das sind Juden, die zum Volk Gottes gehörten, sind hingegangen zu denen, die nicht zum Volk Gottes gehörten und haben die Leute geheiratet. Und das ging nicht. Und im Neuen Testament hat sich das ja nicht geändert. Der Paulus nimmt darauf Bezug in 2. Korinther Kapitel 6, Vers 14 bis 16. Da sagt er, macht nicht gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Wie kann die Gerechtigkeit sich mit der Gesetzlosigkeit zusammentun? Wie kann das Licht mit der Finsternis zusammenleben? Welche Übereinstimmung kann es zwischen Christus und dem Teufel geben? Welche Gemeinsamkeiten hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welche Gemeinschaft kann zwischen dem Tempel Gottes und Götzenbildern herrschen? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will mitten unter ihnen sein und mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein, sie sollen mein Volk sein. Paulus ruft den Gläubigen im Neuen Testament genau das Gleiche zu, was der Maleachi den Juden im Alten Testament vorwirft. Dass sie sich treulos verhalten haben. Und der Paulus sagt hier, verhaltet euch nicht treulos. Was hat Licht und Finsternis gemeinsam? Das Volk Gottes war also eine Ehe eingegangen mit denen, die nicht an Gott glaubten. Und Gott nennt das nicht nur Ehe mit Ungläubigen, sondern er nennt es auch Treuebruch mit Gott. Das sind schon harte Worte. Paulus sagt, wie kann Finsternis und Licht zusammenarbeiten? Wie können die zusammenkommen? Und das ist damals und heute starker Tobak. Denn Ehen, die nicht auf dem gleichen geistlichen Fundament gebaut sind, die sind auf Sand gebaut. War damals so, das war heute so. Blieb aber nicht das einzige Eheproblem. Maleachi 2, 13 und 14 ist das zweite, was zum Thema Ehe Maleachi dem Volk vorwirft. Und zum anderen tut ihr auch das. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen, mit Seufzen, so dass er sich nicht mehr zu der Opfergabe wenden und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, dass du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Hier wird das zweite Problem, Eheproblem aufgezeigt. Und das ist Untreue, eheliche Untreue. Und wieder sind die Priester angesprochen. So wie auch das Volk, das dem Priester nachfolgte. Es klingt so hier, als ob das Volk Gottes ihre geistlichen Praktiken praktizieren würde. Ihr Glauben praktizieren würde. Sie gingen zum Tempel, sie brachten Opfer, sie nahmen an den Zeremonien teil, sie waren emotional involviert. Die weinten und all das, was so zum Gottesdienst dazugehört. Sie waren dabei. Aber sie lebten ein Eheleben der Untreue. Und wieder ist beides angesprochen, die eheliche Untreue und auch die geistliche Untreue, weil beides zusammengehört. Wenn eheliche Untreue stattfindet, dann hat die Untreue Gott gegenüber schon längst stattgefunden. Ich bin nicht untreu in der Ehe und Gott gegenüber treu. Das kriegt die Bibel nicht zusammen, passt nicht zusammen. Wenn das Volk Ehen einging, die geistlich kein gemeinsames Fundament hatten, dann passierte das, was Jesus in Matthäus 7, Vers 27 sagt, wenn der Regen und das Hochwasser kommt und der Sturm kommt und die Stürme an diesem Haus rütteln, dann ist es auf Sand gebaut. Dann wird es einstürzen, mit großem Getöse heißt es. Ehen ohne Jesus in der Mitte, wie sollen die halten? Die sind auf Sand gebaut. Und da ist Gottes Wort wie damals wie heute. Fremdgehen in der Ehe. Ich habe das mal nachgegoogelt, nachgeschaut. Liegt bei 30% in den Ehen. Und zwar ungefähr über den Daumen gleich. Bei Männern und bei Frauen. 30% sind untreu. So. Bei einer Gruppe unserer Größe, schätze ich mal, wären das ungefähr 35 von uns. Aber, Jetzt kommt dieses Aber. Aber wir sind ja eine christliche Gemeinde. Wir sind Menschen, die schon anders sind und anders sein wollen und bestrebt sind, anders zu leben als in der Gesellschaft. Und von daher wollen wir hoffnungsvoll und wünschenswert sagen, der Prozentsatz ist schon niedriger. Aber quer durch die Gesellschaft, 30% aller Ehen, wo Untreue ist. Malachi predigte allerdings damals auch nicht den Heiden, sondern dem Volk Gottes. Und dann kommt die dritte Anklage in Kapitel 2, die auch wieder die Ehe betrifft. Und die betrifft die Scheidung. Malachi 2, 15, ab dem zweiten Teil und Vers 16. Da heißt es, so hütet euch denn in eurem Geist und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Heerscharen. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. So, wir können solche Verse natürlich überspringen. Und ich gebe zu, manchmal würde ich das gerne. Wir können sie überspringen und können auch versuchen, die zu verschönern. Oder wir können versuchen, die irgendwie zu dehnen und wegzuerklären. Aber wisst ihr was? Damit tun wir dem Wort Gottes Gewalt an. Und das funktioniert nicht, das geht nicht. Möglicherweise haben damals die Priester im Alten Testament auch so gehandelt. Und haben es irgendwie gedehnt. Jesus hat ja mal mit den Pharisäern interessante Auseinandersetzungen gehabt über die Traditionen der Pharisäer, gerade auch auf diesem Gebiet. Gut, wir können Gottes Wort nicht missachten, wir können nicht über Gottes Wort rüberspringen. Wenn eine Scheidung vollzogen ist, gut, wenn eine Scheidung vollzogen ist, dann ist eine Scheidung vollzogen, dann ist der Schritt getan. Und trotzdem, Gott hat für das Volk damals und für das Volk Gottes heute, für sein Volk heute, hat eine Botschaft in Vers 15. Darum nehmt euch in Acht und haltet euch an den Treueeid, den ihr einst euren Frauen geschworen habt. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Heerscharen. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Das sind drei Botschaften in Kapitel 2, die Ehe betreffen. Und wir haben die jetzt mehr so, wie Gottes Wort es hier formuliert, wir haben sie mehr in Form einer Warnung gehört. Ich möchte jetzt nochmal abschließend formulieren mit dem Klang einer Hilfestellung. Das erste, Kinder Gottes, sucht euch einen Ehepartner unter den Kindern Gottes. Sucht euch einen Ehepartner unter den Kindern Gottes, sodass ihr auf dem gleichen geistlichen Fundament steht. Zweitens, Kinder Gottes, bleibt euren Ehepartnern treu. Bleibt ihnen treu. Und da, wo Untreue begonnen hat, das sucht Hilfe. Und ändert euren Weg. Aber bleibt ihnen treu. Das ist eine positive Nachricht. Und das Dritte, Kinder Gottes, ihr müsst euch nicht scheiden lassen. Für Gottes Kinder gibt es andere Optionen. Da ist starker Tobak. Wir sind aber jetzt mit Kapitel 2 fertig. Mit Kapitel 1, Kapitel 2 sind wir fertig. Wir haben noch ein Kapitel. Und da ist noch einmal eine heftige Anklage des Malachi an Gottes Volk. Kapitel 1 hat er uns aufgefordert, gib Gott die Ehre. Kapitel 2 hat er uns aufgefordert, gib Gott deine Ehe. Kapitel 3 fordert er auf, gib Gott deine Finanzen. Malachi 3, Verse 7 bis 10. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren. Seht ihr, das finde ich das Tolle hier bei all den kleinen Propheten, vielleicht außer Obadja. Das Tolle ist, Gott hat schon seine Warnungen und seine Hinweise und was sich ändern soll. Aber das sind immer wieder diese Verheißungen, diese wohlwollenden Worte eingebunden, eingeflochten, kehrt euch zu mir, so will ich mich zu euch kehren. Es ist nicht zu spät, spricht der Herr der Heerscharen. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Vers 8, darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt. Ihr, das ganze Volk, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Also ich glaube, es gibt nur wenige Pastoren oder Prediger, die über dieses Thema gerne reden. Manchmal haben mein Sohn und ich uns aus Spaß vors Fernsehen gesetzt und haben so einen von diesen christlichen Megasendern angestellt, wenn dann die Werbetrommel gerührt wurde. Es war wie zum Fremdschämen. Und manchmal haben wir gelacht und manchmal haben wir uns an den Kopf gefasst. Aber das sind die Ausnahmen. Die wenigsten Pastoren oder Prediger oder Leiter von irgendwelchen Werken, die reden gerne über Finanzen. Allerdings auch, genauso wie das Thema Scheidung, so können wir das Thema Finanzen nicht einfach übergehen, weil es unbequem ist. Der Paulus schreibt an Timotheus in 2. Timotheus 2, strebe danach, dich vor Gott als guter Arbeiter zu bewähren, der sich nicht zu schämen braucht und der das Wort der Wahrheit kompromisslos predigt. Wir können uns nicht die gut schmeckenden Rosinen aus dem Bibelkuchen rauspicken und alles andere lassen. Im Alten Testament hatte Gott festgelegt, wie viel vom Einkommen gegeben werden sollte. Und dazu gab es dann noch einige Abgaben. Wie viel der Einzelne als Opfer für Gott auf die Seite gesetzt zum Tempel bringen sollte. Verschiedene Bibelbücher bezeichnen diese regelmäßige Abgabe des Volkes an den Tempel als den Zehnten. Warum wird das als der Zehnte bezeichnet? Erklärung finden wir unter anderem in 3. Mose 27, Vers 30, wo es heißt, alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn, sie sind dem Herrn heilig. Also 10% des Einkommens von jedem Bauern oder von jeder Familie war für die Arbeit des Herrn. Gut, wer jetzt Großgrundbesitzer war, der konnte relativ einfach 10% zum Tempel bringen. Wer jetzt kaum was hatte, da gab's nicht die Ausnahme. Auch für den waren 10%, die er zum Tempel bringen sollte. Allerdings war kein Verlust, weder für den einen noch für den anderen. Denn Gott hatte versprochen, wenn ihr euch daran haltet, dann werde ich euch segnen. Seht ihr, wir können Gott nicht ausbezahlen, wir können Gott nicht übertrumpfen. Wenn ihr euch daran haltet, sagt Gott, dann will ich segnen. Für manche war also das Geben des Zehnten mit mehr Opfer verbunden, innerem Opfer verbunden, für den anderen weniger. Und da wird's dann schon wieder ein bisschen unbequem, weil viele Menschen, vielleicht die meisten Menschen, die haben die Einstellung, wenn's an meinen Geldbeutel geht, mein Geldbeutel, der gehört mir, darüber bestimme ich und sonst keiner. Wenn wir aber Gotteskinder sind, das Volk Israel, wenn wir Gotteskinder sind, dann bestimmt Gott auch über unseren Geldbeutel. Und weil der Geldbeutel der Juden zur Zeit Maleachis ihnen gehörte und nicht Gott gehörte, wie es hätte sein sollen, darum diese Anklage, darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt. Und im gleichen Atemzug die Aussage, und ich glaube, da ist der bekannteste Vers überhaupt in Maleachi, im ganzen Buch Maleachi, der Vers 10, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. So, und da ist nicht nur das Volk mit angesprochen, damit sind wir auch angesprochen. Jetzt natürlich die 100.000-Euro-Frage. Die Frage ist, sind nach der Bibel 10% meines Einkommens als Spende für das Werk des Herrn immer noch verpflichtend? Im Alten Testament, es war tatsächlich verpflichtend. Im Neuen Testament ist es verpflichtend. Muss ich jeden Monat oder darf ich jeden Monat, hört sich immer so schlimm an, 10% meines Einkommens Gott geben? Und manche Ausleger sagen ja. Und die begründen das unter anderem damit, dass sie sagen, das Prinzip 10% des Einkommens, das kam nicht erst mit der Offenbarung des Gesetzes an Mose. Das wurde schon vorher praktiziert für Gott. Andere wiederum, die sagen nein. Nein, es ist heute nicht mehr gültig, weil das ist im Alten Testament und das Neue Testament gibt uns keinen Prozentsatz, den wir geben sollen. Gut, da stehen also gute evangelikale Ausleger gegen gute evangelikale Ausleger. Ist also nicht eine Frage, die so wichtig ist wie unser Heil allein aus Gnade oder die Gottheit Jesu oder sowas. Trotzdem ist es eigentlich eine wichtige Frage. Ich persönlich tendiere zu der Überlegung, dass 10% des Einkommens heute in neutestamentlicher Zeit keine Verpflichtung mehr sind für die Gemeinde Jesu, für Gotteskinder. Dass die alttestamentliche Messlatte nicht mitgenommen wurde ins Neue Testament und für uns heute Messlatte ist. Neue Testament kennt keinen Prozentsatz und von daher sollten wir auch keinen machen. Zumindest nicht gesetzlich machen. Wir sollten es auch nicht machen wie der 6-jährige Junge, der mit seiner Familie aus dem Gottesdienst kam. Nach dem Mittagessen wieder in sein Zimmer geschickt. Nach einer Weile wird's ganz still. Und ihr wisst schon, wenn ein 6-jähriger Junge allein im Zimmer ist und es wird ganz still, dann stimmt irgendwas nicht. Und die Mutter schleicht sich an die Zimmertür und sie horcht und versucht zu verstehen, was da los ist. Aber sie hört dann nur immer wieder leise metallische Geräusche und irgendwas, was wie Klirren sich anhört. Kann sich nicht vorstellen, was das ist. Sie macht die Tür ein bisschen auf, guckt da rein, sieht ihren 6-Jährigen auf dem Boden sitzen, mit dem Sparschwein offen, und er sammelt die Münzen vom Boden und tut sie in ein Taschentuch, nimmt das Taschentuch, kniet sich hin und betet, sagt Amen, wirft das Taschentuch hoch und alles fällt wieder runter. Und die Mutter sagt, ja, was machst du denn da? Und der Junge sagt, ja, wir haben heute im Kigo gelernt, dass wir Gott eine Opfergabe geben sollen. Und ich habe vergessen, mein Geld mitzunehmen. Und ich dachte, ich würde jetzt nach Hause kommen und ich würde einfach mein Geld in die Luft werfen. Und was Gott haben möchte, das kann er sich nehmen. Aber bisher hat er sich noch nichts genommen. Das ist die andere Möglichkeit. Wenn wir sagen, okay, es gibt keinen Prozentsatz im Neuen Testament. Also, ja, der Herr kann sich nehmen, was er will. Machen wir es uns vielleicht ein bisschen zu einfach. Wenn Gott uns im Neuen Testament keinen Prozentsatz sagt, wie im Alten Testament, dann bedeutet das ja nicht, dass es keine Anhaltspunkte gibt in der Bibel. Hier sind ein paar Anhaltspunkte im Neuen Testament. 1. Korinther 16, Vers 2. Da haben wir den Hinweis, an jedem Tag des Herrn soll jeder von euch so viel Geld beiseite legen, wie es ihm möglich ist, und für diese Sammlung aufbewahren. Paulus war unterwegs, um für die Bedürftigen in Jerusalem zu sammeln. Wartet nicht bis zu meiner Ankunft, um dann alles auf einmal einzusammeln. Hier wird kein Prozentsatz erwähnt. Hier wird die Aussage gesagt, so wie es ihm möglich ist. Und das mögen bei dem einen 10% sein, das mögen bei einem anderen mehr sein, das mögen beim anderen weniger sein. Paulus gibt keinen Prozentsatz. In 2. Korinther 9, Vers 7 lehrt Paulus, jeder gebe, wie er es sich im Herzen vornimmt. nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. So wie es möglich ist, aber fröhlich. Und die kleine Esther, die hat das verstanden. Die Mutter, die hatte ihr 2 Geldstücke gegeben. 1 Euro und ein 2-Euro-Stück. Dann hat sie gesagt, 1 kannst du in die Kollekte tun im Kindergottesdienst und 1 kannst du selbst behalten. Und als die Esther nach Hause kommt, da ist die Mutter natürlich ganz gespannt und fragt sie, na, welches Geldstück hast du denn in die Kollekte getan? Naja, sagt die Esther, also eigentlich wollte ich ja die 2 Euro da rein tun. Aber dann hat der Pastor gesagt, dass wir fröhliche Geber sein sollen. Und ich wusste, da ich viel fröhlicher sein würde, wenn ich die 2 Euro behalten würde, also habe ich den 1 Euro reingetan. So können wir das machen, weil das Neue Testament uns keinen Prozentsatz nennt, wie viel wir geben müssen, sollen, dürfen, füll ein, was immer du möchtest. Aber das Neue Testament fordert uns auf, geplant zu geben, regelmäßig zu geben, gemäß unseren finanziellen Möglichkeiten und gerne zu geben, fröhlich zu geben. Ich denke, dass das Beispiel der 10% im Alten Testament, dass es kein Gesetz ist, unter dem wir stehen, sondern dass wir es als eine Startposition nehmen können, als Beispiel nehmen können und dann einnehmen können. David Guzik, etliche von euch kennen ihn noch, Leiter der Bibelschule in Siegen vor etlichen Jahren. Der sagte, für einige sollte das Geben bei 10% erst anfangen. Ja, und für andere leben von Hartz IV. Und manche oder eine Person hat mir mal gesagt, ich kann nicht 10% geben. Ich bin auf Hartz IV, ich kann nicht 10% geben, dann komme ich erst recht nicht mehr zurecht. Und andere mögen sagen, ja, egal wie, ich gebe 10%. Ist gut, dass der Herr uns keinen Prozentsatz gegeben hat, sonst würden wir wieder Gesetze machen. Und diese Gesetze, das haben die Pharisäer gern gemacht. Da wollen wir uns gleich von fernhalten. Bei all dem wollen wir nicht übersehen, dass Gott nicht nur vom Geben spricht. Wir haben den Vers eben gelesen in Malachi 3, Vers 10. Wir haben ihn zweimal schon gelesen. Und da steht nicht nur über das Geben, da steht auch über das Empfangen. Lassen wir uns nochmal lesen. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Heerscharen. Ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und die passende Parallelstelle finden wir in 2. Korinther 9, Vers 6. Aber das aber bedenkt, wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wer im Segen sät, wird auch im Segen ernten. So, 3 Sünden, die Malachi ansprechen muss. Israels Schuld, Gott nicht zu ehren, ihn nicht zu fürchten. Israels Schuld, die Ehe nicht nach Gottes Willen zu beginnen und zu führen. Und Israels Schuld, Gott die Finanzen vorzuenthalten. Und seht ihr, das Coole ist, in allen 3 Fällen tut Israel Buße. Eigentlich müssten wir hier noch 2 Stunden dranhängen, eine für Nehemia, eine für Esra. Lest euch das nochmal durch. Das war in der Zeit. Und da wird darüber berichtet. Und da wird darüber berichtet, dass das Volk Buße tat und dass das Volk ihre Wege wieder auf Gott ausrichtete und dass die Mauer gebaut wurde und dass der Tempel gebaut wurde und dass die Feinde sich zerstreuten und dass der König sie segnete. Sie meinten es ernst und sie änderten ihre Wege und der Herr segnete sie. Seht ihr, wenn Gott seinen Finger bei uns auf eine wunde Stelle legt, dann tut er das nicht, um uns zu quälen, sondern dann tut er es, um uns zu segnen, um zu sagen, hier, die Sache, die muss anders laufen. Für diese Sache, da habe ich Segen bereit. Änder deinen Weg und der Segen wird kommen. Ich möchte jetzt nochmal zum Schluss die Verse lesen, die ich am Anfang gelesen habe, aus Kapitel 3. Den Vers 17 und den Vers 20. Und die beschreiben eben den Segen Gottes. Dass der größer war als als man irdische Worte fassen kann. Maleachi 3, 17 und 20. Und sie, also Israel, und sie werden von mir sagen, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum werden sie, nochmal. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Euch aber, herrlicher Vers, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie die Kälber aus dem Stall. Was ist in dieser Verheißung, Vers 20, vielleicht können wir den noch einen Moment da lassen. Was ist in dieser Verheißung das Wertvollste? Wenn wir sehen, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Ihr werdet herauskommen, hüpfen wie die Kälber aus dem Stall. Was ist das Wertvollste? Kann man gar nicht sagen, ist alles wertvoll. Von A bis Z ist alles wertvoll. Wenn wir den Herrn hochachten und ihn fürchten, dann wird Gott uns als sein auserwähltes Eigentum betrachten und behandeln. Siehst du, als Gotteskind bist du Gottes auserwähltes Eigentum. Aber er kann nicht immer so mit uns umgehen, wie er es möchte, weil wir nach links oder nach rechts abgewichen sind. Aber wenn wir ihn hochachten, wenn wir ihn fürchten, er wird uns als sein Eigentum behandeln. Was für ein Segen. Als nächstes, er wird dir die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen lassen. Spiel mal mit dem Gedanken. Du wirst dich in der Gerechtigkeit Gottes baden können. Du wirst in seiner Sonne dich wärmen können. Das ist der Segen Gottes für solche, die ihr Leben einrichten. Er spricht dir Heilung zu. Lesen wir auch da. Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Er spricht dir Heilung zu. Wann diese Heilung jetzt eintrifft, ob hier, ob jetzt oder ob später, das steht hier nicht, ist auch nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass es ein Zuspruch Gottes ist, der Ja und Amen ist in ihm. Er wird dich springen lassen vor Freude und Freiheit. Seht ihr, und Israel reagierte positiv auf all das. Und sie erfuhren den Segen, den Gott ihnen zugesprochen hat. Und wir werden die gleiche Erfahrung machen, wenn wir den gleichen Weg gehen. Lass uns aufstehen und beten. Lieber Herr, das waren irgendwo harte Worte heute Morgen. Es waren klare Worte aus deinem Wort. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du unsere Herzen jetzt und bis zu unserem Lebensende davor bewahrst, dass wir dein Wort verwässern oder wegerklären. Herr, wir möchten dir danken, dass du deinen Finger immer wieder an den einen oder anderen wunden Punkt in unserem Leben legst, Herr. Herr, selbst wenn heute vielleicht nichts dabei war für den einen oder anderen, dann wissen wir doch, dass du an uns arbeitest und wir danken dir dafür, Herr. Wir danken dir dafür. Lieber Herr, wir möchten dich fürchten und wir möchten dich ehren. Wir möchten dich ehren von Herzen, nicht nur mit unseren Lippen, sondern auch mit unseren Herzen, mit unseren Sinnen, mit unseren Gefühlen, mit unserem Denken, mit unseren Worten. Wir möchten dich auch fürchten, Herr, wir möchten ehrfürchtig vor dir sein. Herr, wir möchten uns fürchten vor Wegen, die sündig sind, weil wir wissen, dass wir des Segens verlustig gehen und dass wir Umwege machen, die du nicht mit uns gehst oder wo du uns nicht segnen kannst. Herr, wir möchten dir Ehre bereiten aus Liebe. Herr, wir möchten dir unsere Ehen bringen. Oder unsere zukünftigen Ehen bringen. Herr, wir möchten sie dir anbefehlen. Sei bei allen, die kämpfen. Und lass sie recht kämpfen und siegreich kämpfen. Sei bei allen, die noch vor der Ehe stehen, Herr. Dass sie im richtigen Teich fischen, Herr. dass du Menschen zusammenführst, die dich kennen, die dich lieben und die ein gemeinsames Fundament haben. Herr, wir möchten dir danken für all das, was du uns gibst und schenkst. Wir danken dir, Herr, für das Vorrecht, in einem Land zu leben, wo wir so viele Hilfen kriegen, wenn es uns nicht so gut geht. Wir möchten dich bitten, Herr, lehre du uns in der Verantwortung, vor dir zu leben. Aber Herr, dann möchten wir dir auch danken für den großen Segen, den du bereit hast. Herr, und immer wieder haben wir an den frischen Wasserbächen gestanden und haben getrunken von deinem Segen. Immer wieder waren wir auf den frischen grünen Auen und du hast uns gesättigt. Immer wieder haben wir in deinen Armen Ruhe gefunden. Herr, die Sonne der Gerechtigkeit, die soll uns wärmen, Herr. In deinem Licht wollen wir leben. Danke für den Segen, den du für einen jeden von uns hast. Und Herr, lass uns nie auf die Stimme Satans hören, der uns einflüstert, dass das Gras irgendwo anders grüner ist und besser ist. Herr, du bist die Sonne der Gerechtigkeit. Und wir preisen dich. Amen. Musik.